Nicht
Also ich
vorbereitet,
merk's.
bitte, bitte, bitte. Ich will überhaupt nicht vorbereitet sein, wenn du erlaubst,
Okay.
damit es die Spontaneität und auch die Frische und die Wahrhaftigkeit, die Authentizität eines
Ja.
Gesprächs hat, will ich auf keinen Fall vorbereitet sein. Keine Fragen kennen, einfach nichts vorbereiten. Einfach, wenn es so passt, was ich sehr hoffe,
Ja.
einfach nichts im Vorfeld tapulfern.
Hier ist wieder eure Monika. Schön, dass du wieder dabei bist bei der nächsten Episode. Geile Krise. Mach aus jeder Krise einen Gewinn. Ich wünsche dir viel Inspiration und viel Spaß beim neuen Podcast.
Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zum neuen Podcast-Interview Geile Krise, mach aus jeder Krise einen Gewinn. Heute mit einem ganz besonderen Gast und zwar André Stern. Ich bin ganz froh, dass er sich jetzt die Zeit genommen hat, dass wir jetzt nachher gleich dieses Gespräch führen. Und zwar ganz kurz, dass er ihn auch ein bisschen kennenlernt, falls es irgendjemanden da draußen noch gibt, der ihn nicht kennt. André Stern ist 1971 in Paris geboren, er lebt auch in Frankreich. Er lebt mit einem Generationenhaus, und zwar Drei-Generationenhaus, mit seinen Eltern, mit seiner Frau Pauline, seinen zwei Söhnen Antonin und Benjamin. Und er ist Journalist, Gitarrenbaumeister, er ist Komponist, er hat ganz viele Interessen, er hat nie die Schule besucht und trotzdem ist er sehr erfolgreich geworden. Und ist auch sehr erfolgreich und hat auch schon mehrere Bestseller geschrieben, auch eins mit seinem Vater zusammen. Und er ist engagiert, alles, was so diese Freibildung angeht und alles, was mit Bildungsexperten zu tun hat. Und er ist der Freibildungsexperte, den wir momentan in unserer Welt haben. Und ich freue mich ganz arg, ihn jetzt begrüßen zu dürfen. André Stern, hallo. Total, dass
Mich
wir heute
auch.
Gespräch führen. So, ich finde es ja total spannend. Also erstens mal danke, dass du dazu gesagt hast und dass du da bereit bist, mit mir das Gespräch zu führen. Und dein Team, wir sind da wirklich voll dahinter. Also du hast echt ein mega Team. Kannst du mal
Habe
ein großes Herz von mir schicken?
Mache ich.
Egal, in der Nacht auch 23 Uhr irgendwas oder so, kriege ich
Genau,
noch eine E-Mail, denke ich mir.
also den aufgenommenen Teil zeigen wir diesem Team. Logisch, wir sind in
Ja.
einer merkwürdigen Zeit.
Ja, sehr merkwürdig. Und du hast das Thema mit den Kindern, weil wir haben jetzt schon verschiedene Bereiche gehabt. Ich weiß nicht, ob du dich da ein bisschen informiert hast. Also ich gehe in alle Richtungen, weil das Thema ist ja sehr breit, würde ich mal sagen. Und es fehlen mir ja noch die Kinder und die Jungen. So, und die liegen mir persönlich sehr am Herzen. Ich habe selber auch zwei Kinder, die sind 22 und 20. Und also
Nicht
ich
vorbereitet,
merke
bitte, bitte, bitte. Ich
es.
will überhaupt nicht vorbereitet sein, wenn du erlaubst,
Okay.
damit es die Spontaneität und auch die Frische und die Wahrhaftigkeit, die Authentizität eines
Ja.
Gesprächs hat, will ich auf keinen Fall vorbereitet sein, keine Fragen kennen, einfach nichts vorbereiten. Einfach, wenn es so passt, was ich sehr hoffe,
Ja.
einfach nichts im Vorfeld verpulvern.
Genau, okay. Also hatte ich auch bis jetzt noch kein einziges Gespräch mit Vorbereitung. Also
Gut.
bis auf so ein bisschen Biografie und so, ja, so grob abstecken. Das Thema passt ja einfach super zusammen. Und du hast hinten schon ein Roll-up, die Rhythmen und Rituale unserer Kinder. Eieiei, das ist ein geiles Thema.
Ja.
Ich höre und sehe deine Sachen schon sehr, sehr lange, André.
Das freut mich.
Ich habe dich sogar schon mal live gesehen, aber wir haben leider uns noch nicht persönlich kennengelernt. Vielleicht holen
Wo?
wir das ja irgendwann mal
Ja,
nach.
das machen wir. Weil jetzt ist das ungerecht. Du kennst mich mehr als ich dich. Zur Orientierung, in welchem Raum bist du?
Also ich bin geborene Österreicherin.
Ja.
Ich habe auf AT reagiert, ist ja klar.
Wo in
Bin geborene
Österreich?
Salzburgerin. Bin
Okay.
so ein bisschen ja, Multikulti, bin sehr oft umgezogen, hatte auch eine sehr herausfordernde Kindheit oder Jugend, alles zusammen. Und lebe jetzt seit 26 Jahren in Deutschland auf der Schwäbischen Alb. Also zwischen Stuttgart, Ulm und Bodensee, genau in der Mitte. Und bin alleinerziehend, habe zwei Jungs. Daher dieses Thema, weil meine Jungs, vor allem mein Jüngerer, eine Herausforderung hat, weil ich bin sehr, wie soll ich sagen, diszipliniert, immer nach vorne, bin von Grund auf, glaube ich, eine krasse Visionärin. Mich hält nichts auf. Also die können da draußen Zimmer Corona haben, das ist mir wurscht, ich finde immer irgendwie einen Weg. und setze mich sehr auch für die Kinder ein, habe auch schon Projekte ins Leben gerufen für Förderung, für Azubis, für junge Menschen, für Schüler. Bin auch da sehr engagiert und die sponsere ich auch immer wieder mal. Und mein Hauptthema ist alles, was mit Job und Karriere zu tun hat, vom Praktikanten angefangen bis
zum Konzernchef.
Bis zum Vorstand, ja, wirklich alles. Und ich bilde die Führungskräfte aus.
Okay, ich sehe. Sehr breit gefächert da.
So. Ja. Und jetzt frisse ich mich gerade so ein bisschen in die Podcast-Welt rein, habe gerade ein Buch geschrieben.
Ja,
danke Corona, weil sonst hätte ich das nie fertig gekriegt.
Genau. Ja.
Und bin halt auf das Krisenthema eingestiegen, weil es ist wirklich, und das heißt ja nicht nur die Corona-Krise, sondern unser ganzes Leben, ja, ist ja immer wieder diese Herausforderungen, die wir haben. Und neurowissenschaftlich ist es ja so, Krisen bringen uns schneller viel weiter, als wie wenn alles glatt läuft. Ne?
Das besprechen wir später.
Genau, so. Das würde ich gerne mit dir
diskutieren. Genau. Deshalb nicht zu viel verpulvern. Gut, also okay. Ich bin mir jetzt mehr im Bild, ich weiß jetzt mehr. Und warum hast du, also dich zieht nicht zurück nach Salzburg?
Das war lange Zeit immer so, hat man das überlegt, aber momentan, also seit Corona gar nicht mehr. Also das war wirklich, das war so krass. Ich hatte auf einmal mit dem Lockdown kein Heimweh mehr. Also wirklich gar nichts. Ich war seitdem nicht mehr in Österreich. Und normalerweise war ich so alle 1, 2, 3 Monate nach Österreich.
Ja, seit kann ich verstehen.
Also,
Österreich ist das, was mir, Österreich und Polen ist das, was mir am meisten fehlt. Klar. Und innerhalb von Österreich ist Salzburg wirklich ein Juwel, also ein Juwel.
Also es ist schön und es ist toll und ich nehme auch ganz viel mit, aber momentan ist es irgendwie so, ich weiß
das,
es nicht.
Das Geilste in Österreich sind die Österreicherinnen und die Österreicher. Das ist wirklich Geile.
Ja, wir haben halt unseren Schmäh, ne? Also das ist, glaube ich, schon so dieses Temperament und diese, also wir sind schon ein bisschen anders wie jetzt, also die meisten im Schwabenland, ja. Man fällt schon ein bisschen auf, ja. Und manchmal kommt der Dialekt durch, gell? Also verzeih bitte im Voraus.
Das bei mir auch.
Ja, bei dir ist es sehr charmant auch, ne?
Also, bei dir ebenfalls, also bitte.
Aber warum sprichst du eigentlich so mega gut Deutsch?
Ach, noch ist es eine Baustelle. Eigentlich glaube ich nicht, dass die Genetik dabei eine Rolle spielt. Mein Vater ist ja Deutscher. Der hat aber mit uns nie Deutsch gesprochen. Nee, es liegt eher daran, dass aus irgendwelchen wahrscheinlich epigenetischen Gründen ich bei der Begegnung mit 18, als ich 18 war, mit der deutschen Sprache, das Liebe auf den ersten Blick war und ich habe mich verliebt in dieses Instrument. Das ist ja ein unglaubliches Instrument, die deutsche Sprache. Okay. Und dann habe ich jetzt 2 Lieblingssprachen, Französisch und Deutsch. Und ich habe dann ja so gemacht, wie Kinder halt tun. Ich bin eingetaucht. Und nicht mal nur kurze Zeit immer wieder aufgetaucht, um ein ganz klein wenig Luft zu schnappen. Und seitdem geht die Baustelle weiter. Aber dann ging es verschiedene Stufen. Ich habe ziemlich viel Deutsch gelesen. Dann hatte ich deutschsprachige Freunde. Dann habe ich meine Ausbildung als Gitarrenbauer in der deutschsprachigen, also schweizerdeutschsprachigen Schweiz gemacht. Ja. Und dann hat das angefangen mit den Büchern. Und dann habe ich zuerst französische Bücher geschrieben, die übersetzt wurden und dann überarbeitet. Und dann habe ich gedacht, eigentlich geht es schneller, wenn ich selbst arbeite, auf Deutsch direkt schreibe oder übersetze. Das hilft auch. Und dann kam Alphabet und die ganze Arbeit mit Erwin Wagenhofer und mit dem Film und so weiter. All das zusammen führt dahin, dass ich mich in dieser Sprache zwar wie ein Fisch im Wasser fühle, aber dabei merke, eine Baustelle bleibt's.
Mich fasziniert es immer, wenn man andere Sprachen sprechen kann, weil da
bin ich echt. Das ist so ein Schlüssel. Das
ist total, aber da bin ich, das ist mein größter Schwachpunkt, deshalb fasziniert mich das, wenn einer das kann, das finde ich so genial. Das
aber ist, weißt du was, wir sollten schon aufnehmen, oder tun wir das schon?
Ja, weil, ich nehme auf, aber es werden halt Sequenzen dann rausgeschnitten. Ne?
Okay, weil dieses, könntest du den Satz wiederholen, wie du ihn jetzt gerade gesagt hast?
Was ich gerade gesagt habe.
Ist dir ein Gag, ne? Wie du gesagt hast, Warum fasziniert es dich, also, wenn Leute andere Sprachen sprechen?
Weil ich selber das als größte Schwachstelle habe.
Genau.
Ich wollte mich
stürzen auf das Wort Schwachstelle.
Mhm. Ja.
Was ist denn das für ein Wort?
Ich weiß, das magst du gar nicht, gell?
Nee, nicht ich. Einfach, es gehört nicht dazu, es gehört nicht zu uns und es ist einfach ein künstliches, falsches Wort an dieser Stelle. Es gibt keine Schwachstellen. Weißt du, es gibt nur Interessen oder nicht. Und wenn ich auf diese deine Aussage eingehen möchte, ist es, weil uns das ein Leben verfolgt, obwohl es falsch ist, obwohl es nichts Veränderlicheres gibt als wir selbst, oder? Als uns. Es gibt nichts Veränderlicheres als uns. Und trotzdem tragen wir um den Hals diese kleinen Schildchen, auf denen steht eben Sprache gleich Schwachstelle. Und das stimmt ganz einfach nicht, denn Sprachen lernen ist nicht anders als andere Dinge lernen und du hast einen Haufen Dinge gelernt, die aber, all die Dinge, die du gelernt hast, wo du sagen würdest, ich bin darin eher stark, diese Dinge waren zufälligerweise all die Dinge, die dich interessiert haben und deshalb betrachtest du sie nicht als Schwachstellen und das ist lustig, weil warum? Du musst mir rein neurobiologisch und auch rein philosophisch und rein menschlich und rein metaphorisch erklären, wie es sein könnte, dass unser Ganzes, wir sind ja ein Ganzes, unser Gehirn auch, oder? Dass wir ein Gehirn hätten, das optimiert ist fürs Lernen von Kochen, nicht aber von Sprachen. Wir waren fähig, die eigene Muttersprache zu lernen. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellst, was das bedeutet. Anfangs ist das einfach eine allgemeine Melodie. Du kannst nie, und man macht es dir nicht einmal leicht, weil man mit dir anders spricht als unter Erwachsenen, oder? Und man sagt, man spricht höher mit dir, weil das so süß ist. Das Problem ist, du weißt ja nicht, ob ja und ja das Gleiche bedeuten oder nicht. Könnte ja ganz verschieden sein. Das sind ja lauter Melodien. Und dein Gehirn macht diese unglaubliche Abenteuer, begibt sich in dieses fremde Land und erkundet und ereignet sich dieses Land so an, dass am Ende du eine Muttersprache gelernt hast. Und die Muttersprache zu lernen, ist das Schwierigste, was man überhaupt lernen kann. Und dein Gehirn ist fähig gewesen, eine Muttersprache zu lernen, lesen, schreiben, all die Dinge, die du gelernt hast. Aber das sollte nicht so gut sein im Sprachenlernen oder in Mathe oder was auch immer. Bitte sehr. Das ist das Absurdste, was man hat dich glauben lassen können, von all dem, was man dich hat, dich allgemein gemeint, hat glauben lassen wollen. Das ist sowas Absurdes, sowas komplett Falsches. Und obwohl wir bare, kalte, nackte Tatsachen vor Augen haben, nämlich dass wir die Muttersprache gelernt haben, was ja beweist, dass wir Sprachgenies sind. Obwohl spaziert eine ausgeglichene, im Leben zu was gekommene Frau wie du herum und sagt, dass Sprachen sind meine Schwachstelle. Und das ist nicht deine Meinung über dich. Das ist die Meinung anderer, die man dir drüber gestülpt hat, auferlegt hat, die aber keiner Wahrheit entspricht und die du heute ablegen kannst und vergessen kannst, denn das entspricht nicht deiner Wahrheit. Das ist etwas, das man eines Tages gesagt hat. Und wenn dem so ist, dann ist es nicht deine Schuld. Eigentlich ist es nur eine Verantwortung einer ganzen Gesellschaft. Kaum sind wir geboren, die uns das Gefühl gibt, dass wir besser wären, wenn wir anders wären, als wir gerade sind. Und so wie man uns sieht, so wären wir auch. Und ich glaube, wenn es hier eine Aussage geben sollte, die ihr euch mitnehmt, ist es dies. Unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen. Die sind so loyal mit uns. Das erklärt sich alles, warum denn so ist. Aber wir bauen einen Burggraben zwischen ihnen und uns, indem wir die Kategorie Kind geschaffen haben. Und wir trennen Untrennbares, ne? Menschen. Ne? Wir lieben Kategorien, Mann, Frau, groß, klein, jung, alt, Kind, Erwachsene. Ja? Und dazwischen ist eine Kluft, ist wirklich ein Graben. Und die Kinder in ihrer Loyalität, in ihrem unglaublichen Wunsch und Hang, so zu sein wie wir, die schwimmen über diese Kluft, kommen ans andere Ufer, kommen dahin, wo wir sind und setzen sich neben uns hin, um mit uns auf sich selbst zu sehen und so zu werden, wie wir sie sehen, damit sie auch in diesem Fall so nah wie möglich an uns sitzen können. Und deshalb übernehmen sie unsere Sicht ihrer selbst. Weißt du, sie werden so, wie wir sie sehen, damit sie sich selbst sehen, so wie wir sie sehen, damit sie so sind wie wir. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und das und so logisch. Es liegt da vor uns. Weißt du? Das Ding ist, wir wissen gar nicht, was Kinder sind, denn Kinder entsprechen einfach unserem Konzept. Die sind so loyal, dass sie anfangen, dem Konzept zu entsprechen, das wir im Kopf haben darüber, was Kinder sein sollten. Und deshalb sind Kinder immer Kinder, weil wir ihnen keine Möglichkeit geben, was anderes zu sein, als das, was wir erwarten, dass sie werden. Und dann spazieren wir herum mit all den Qualifikationen, mit all den Beschreibungen, die uns am Hals herumhängen und die uns Erwachsene und andere dann später um den Hals gehängt haben. Also einfach so, naja, wie zum Beispiel, also wir verbringen die ganze Zeit damit, uns um Entschuldigung zu bitten für unsere Schwachstellen. Weißt du? Ach, weißt du, ich war noch nie gut in Bio. Oder der dümmste Satz aller Sätze ist zum Beispiel, ich bin schlecht in Mathe.
Das ist der Klassiker bei Frauen übrigens.
Das ist der Klassiker bei Menschen. Schon wieder eine Kategorie bei Frauen.
Ah! Jetzt habe ich ja. Ja, aber das sind die Muster, die wirklich die ganze Gesellschaft jetzt ganz extrem.
Das ist so unglaublich.
Das ist gruselig, ja.
Dass man den Satz bei Frauen erträgt. Ja. Oder dass man den Satz bei Männern oder bei Kindern. Ah!
Ja. Aber weißt du, das ist aber die Gesellschaft jetzt. Die tickt
aber das, so. Die Gesellschaft sind ja wir.
Ja, eben.
Die Gesellschaft.
Was kann man denn jetzt tun, André, dass man da rauskommt?
Einfach es einmal gesehen haben, das andere arbeitet von selbst. Da braucht man keine Mühe. Was ich nur sagen wollte mit diesem Klassiker, ich bin schlecht in Mathe. Das stimmt erstmals mathematisch und statistisch nicht, dass es bei Frauen der Klassiker ist. Das ist bei allen Menschen dieser Erde der Fall. Und weißt du was? Na, komm gleich dazu. Nehmen wir zuerst mal den Satz, ich bin schlecht in Mathe und ein wenig auseinander. Ich, erste Person, ich, bin. Also vom Verb sein, ich bin. Schlecht. Also schlecht, das ist ein Urteil, eine Bewertung meiner selbst, in was auch immer. So, was ein Urteil. Und jetzt wird es wirklich spannend, weil wissenschaftlich gesehen stimmt gar kein einziges Wort, hinten und vorne nichts in diesem Satz, in dieser Aussage. Wissenschaftlich gesehen, und ich arbeite ja mit Wissenschaftlern, das sind all die Bücher von den Kollegen und von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, ich das Glück und habe, zusammenarbeiten zu dürfen, die sagen wir, der wissenschaftlich korrekte Satz wäre, Mathematik interessiert mich heute nicht. Das wäre der korrekte Satz. Ah. Das heißt, es ist nicht die Schuld von Mathe, es ist nicht meine Schuld, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Würde mich Mathe morgen interessieren, so bin ich plötzlich ganz gut in Mathe, wie ich ganz gut bin in allem, was mich berührt, betrifft, irgendwie, was mich interessiert, ganz einfach. So, jetzt wird es aber spannend, was Mathe betrifft. Von den verschiedenen Hirnforschern, mit denen ich arbeite, gibt es einen in Polen, Marek Kaczmarczyk, der sagt uns, dass das mathematische Gehirn in unserem Gehirn, also in dem Gehirn des Menschen, erst im Alter von ungefähr 10 Jahren überhaupt einsatzbereit wird. Das heißt, jede Begegnung mit Mathe vor dem 10. Lebensjahr ist eine Katastrophe, weil das ist, als ob ich einem Katzenbaby, das noch keine offenen Augen hat, die Farbtheorie erklären wollen würde. Weißt du? Es funktioniert nicht wirklich. So. Und es gibt aber ein paar Kinder, bei denen dieses mathematische Gehirn schon vorher aktiv ist. Und das sind diejenigen wie du, die gut sind in Mathe und Mathe lieben, weil sie Mathematik begegnet sind, das erste Mal mit einem funktionierenden Gehirn, um das überhaupt zu verstehen. All die anderen machen einfach eine Begegnung mit etwas, das sie nicht verstehen, von dem es scheint, dass sie es verstehen sollten. Aber sie haben das Werkzeug nicht dazu und entwickeln stattdessen ein Trauma und denken, Mathe ist nichts für mich, ich bin nicht gut darin, ich kapiere es nicht. Klar kapierst du es nicht. Nicht deine Schuld. Mhm. Nicht deine Schuld. Einfach dein Gehirn ist noch nicht so weit. Aber dann hängt dir ums Hals wieder diese Beschreibung, die ist schlecht in Mathe oder gut in Mathe, weil gut oder schlecht in Mathe ist wieder.
Ist auch eine Bewertung.
Ist genau eine Bewertung. Das ist wie, oh, viel Lob ist viel besser als viel Tadel. Nein, das ist genau das Gleiche. Du kehrst das gleiche peinliche Werkzeug um, aber dein peinliches Werkzeug bleibt es nach wie vor. Mhm. So, Sprachen, deine Schwachstelle?
Nee. Interesse, Sprache zu lernen.
Nicht interessiert. Weil jetzt, wenn wir schon beim Lernen sind, wenn du erlaubst, machen wir noch eine kleine Wanderung. Mhm. Ich liebe es und ich danke dir für die Gelegenheit, anzukündigen, dass man uns ein Leben lang mit etwas plagt, Lernen, das es nicht gibt. Lernen gibt es nicht. Und vor allem, man will immer, dass wir Lernen machen, oder? Das Lernen ist eine Tätigkeit, die wir machen sollten. Es ist aber leider so, dass Lernen nichts ist, das wir machen können.
Das geht von alleine.
Lernen ist etwas, das uns passiert. Nicht von alleine. Wir haben das Gefühl, natürlich, dass es von alleine passiert. Also, was ist Lernen? Es gibt zuerst ein Missverständnis. Mega Missverständnis. Es gibt viele, was Kindheit betrifft. Erstens, dass wir Lernen und Kindheit verbinden, was völlig absurd ist. Hast du aufgehört zu lernen, als du 18 wurdest? Ich glaube nicht.
Da habe ich ja richtig losgelegt.
Ich wollte sagen, die meisten nicht, wahr? Lernen verwechseln wir mit auswendig lernen. Das aber ist eine Tätigkeit. Auswendig lernen ist etwas, womit du dich lange beschäftigen kannst. Zwar nutzlos, da kommen wir gleich wieder dazu, warum, aber du kannst dich damit beschäftigen und du kannst andere vor allem damit sehr beschäftigen. Vor allem, wenn du ihnen sagst, dass ihr Wert davon abhängt, wie viel sie auswendig gelernt haben oder nicht. Das Problem vom auswendig Lernen ist, dass unser Gehirn dafür nicht gemacht ist. Unser Gehirn ist nicht gemacht fürs Speichern von Informationen, aber überhaupt nicht. Und deshalb macht es unser Gehirn auch so ungern, dass du nach 1000-mal irregular Verbs Englisch lernen immer noch nicht die unregelmäßigen Verben kennst, nicht wahr? Und immer noch nicht weißt, ob man get, got oder get, got oder was auch immer, weißt du? Yeah. Und du hast es trotzdem stundenlang gelernt und 8x9 und 7x4 und so weiter, weißt du? Und obwohl man es so lange und so viel auswendig hat versucht zu lernen, nicht wahr? Komisch, da ist irgendetwas nicht ganz funktionstüchtig. Ja, unser Gehirn. Unser Gehirn ist nicht gemacht für die Speicherung von Informationen und tut es deshalb nicht gerne, denn unser Gehirn ist für was anderes optimiert, und zwar für das Lösen von Problemen. Also wir brauchen Krisen, ja, mit Problemen, und dann kann unser Gehirn das bringen, was es kann, nämlich diese Probleme, die zu einer Krise geführt haben, zu lösen. So. Und wenn innerhalb dieser Suche nach einer Lösung für ein ganz konkretes Problem, nenne es Krise oder was auch immer, für etwas, weil Probleme und Krisen sind negativ behaftet, das kann manchmal einfach etwas sein, das dich wirklich interessiert, nämlich wie bringe ich dieses Flugzeug zum Fliegen? Und da muss ich ein paar Mal crashen, bevor ich es überhaupt schaffe, nicht wahr? Aber durch jedes Mal crashen erfahre ich was Neues und so weiter und so fort. So, und da bin ich damit beschäftigt, ein Problem zu lösen. Und da ist mein Gehirn im Urlaub, beziehungsweise im siebten Himmel. Tut mein Gehirn das, wofür es gemacht ist, und tut es wirklich so gut, dass ich auch dabei ein gutes Gefühl habe. Und jede Information, der ich begegne auf meiner Suche nach Lösungen, und die mir erlaubt, einen Schritt, irgendwie einen kleinen oder einen großen Schritt weiterzukommen innerhalb meiner Problemlösungssuche, diese aber wird dann sofort vom Gehirn gespeichert, und zwar für immer, lustigerweise. Und das ist aber spannend. Um es in anderen Worten zu sagen, wenn eine Information gespeichert ist, dann ist es deshalb, weil sie unsere emotionalen Zentren aktiviert hat. Mhm. Wenn unsere emotionalen Zentren nicht aktiviert sind, dann geht die Information durch das eine Ohr rein und durch das andere Ohr wieder raus. Das kennen wir doch alle hier, nicht wahr? Und weißt du warum? Das führt zu was Unglaubliches, zu was so Absurdes, dass man es irgendwie nicht glauben kann. Das führt dazu, dass jetzt von allen, denen, die jetzt zusehen, zuschauen, zuhören und von dir, uns allen, alle haben 80% von dem wieder vergessen, was sie haben, auswendig lernen müssen. 80%. Und das ist so notorisch. Wir haben es notorisch machen müssen, um es akzeptabel zu machen, weißt du? Wir haben es als Gesellschaft akzeptabel gemacht. Das wird angenommen. Sagst du, man fragt dich irgendeine oder was auch immer, hast du das studiert? Und dann sagst du, ja, aber ich habe inzwischen natürlich, in der Schule habe ich es gelernt, ich war gut, war immer die Klassenbeste. Hä? Inzwischen habe ich es natürlich vergessen, ich weiß gar nichts mehr. Und dann sagen alle, ja klar, logisch, hast du aber, wow. Sagst du aber, nee, das habe ich nie gelernt, das ist schlecht, das ist eine Lücke. Ihr seid am gleichen Punkt. Derjenige, der gelernt hat und vergessen, und diejenige, die nie gelernt hat und einfach nicht weiß, die sind am gleichen Punkt. Aber das eine ist positiv beleuchtet und das andere negativ. Eigenartig, nicht wahr? Eigenartig. Also wir haben notorisch machen müssen, dass wir, weißt du, nicht gelernt, nicht verziehbar. Gelernt und wieder vergessen, verziehbar.
Genau.
Sogar in Ordnung. Also wir wissen das. Mhm. Und die 20%, die wir nicht vergessen haben, sind zufällig die 20%, die uns irgendwie berührt haben, die uns irgendwie betroffen haben, die mit in Verbindung waren mit irgendetwas, das uns berührt hat, das uns erlaubt hat, irgendein Problem zu lösen. Das sind immer Informationen, die irgendwie, entweder weil die Person, die das vermittelte, uns auch etwas bedeutet hatte oder weil die Information so wichtig war für uns, das hat unsere emotionalen Zentren aktiviert und deshalb haben wir diese Information auch gespeichert. Aber ich kenne eine Dame, sie ist leidenschaftlich an Geschichte interessiert. Nur eines kann sie nicht, sich die Daten merken. Weißt du, die genauen, also das Datum, an welchem dieses oder jenes passiert ist. Und sie hat sich, gab es Walkmans und sie hat sich dann diese Termine notiert, auf einem Band gesprochen, weißt du, ne? 1515, machen ja und so weiter. Also, und da hat sie sich das alles so ständig, also Tag und Nacht hatte sie das in den Ohren, weißt du. Und am Tag des Examens, der Prüfung, hatte sie einfach nichts im Kopf. Warum? Aus anderen Gründen. Solche Informationen bleiben im präfrontalen Kortex. Und sobald du in eine Stresssituation kommst,
kann man nicht zugreifen.
Da brennen die zwei Sicherungen durch, die den präfrontalen Kortex da halten, und der fällt auf den Boden. Somit auch die Antworten. Was meinst du?
Das hast du jetzt echt super erklärt.
Aber noch einmal, guck. Etwas, das wir immer mit unseren Kindern tun. Magst du ein Spielchen spielen? Naja, höre ich endlich auf. Guck, vor vielen Leuten, die jetzt darauf warten, dass jetzt hier was passiert, werde ich dir eine Frage stellen und du musst ganz schnell antworten.
Okay.
Gut. Hör gut zu. Zwischen dem Jahr 1993 und dem Jahr 2014, wie viele Jahre sind es? Du findest die Lösung nicht und das ist ja eigenartig, weil das ist ja ganz leicht. Aber ich habe dich so unter Druck gesetzt. Das ist eine sehr leichte Kalkulation. Ich bin sicher, jetzt, wo der Rösch, wo der Druck verschwunden ist, da kommst du schon der Antwort näher, nicht wahr? Ich möchte dir sagen, du bist jetzt nicht hier die Einzige. Mach jetzt ruhig die Kalkulation, du siehst es ja. 93 bis 13, ja, nicht wahr? Da haben wir 20 Jahre, also haben wir 21. So. Mhm. Warum hast du die Lösung nicht gefunden? Warum findest du sie jetzt? Oder warum würdest du sie erst, das nennt man auf Französisch l'esprit d'escalier, das heißt der Treppengeist. Ich finde die Antwort, die richtige Aussage, erst wenn ich auf der Treppe bin und schon zurück, weil man mich nach Hause geschickt hat, weißt du? Warum? Warum das? Weil du schwach bist. Monika, das ist eine Schwachstelle von dir. So, nein, ganz einfach, weil diese Operation die dazu führt, dass du zu diesen 21 kommst, weißt du? Mhm. Diese Kalkulation, diese Prozesse, die da stattfinden, damit du diese simple Antwort findest, weißt du? Es gibt 1000 Wege, auf diese simple Antwort zu kommen, nicht wahr? Die befinden sich alle, diese Fähigkeiten, im präfrontalen Kortex. Mhm. Da aber der präfrontale Kortex der jüngste unserer Gehirne, also unserer Hirne ist, ist er eben besonders gut geschützt. Und so sind all unsere Rinden so geschützt eigentlich durch eben solche regelrechte Sicherungen. Und sobald Stress kommt, brennen sie durch und die betroffene Schicht Hirn fällt einfach auf den Boden. Und deshalb kann niemand unter solchen Bedingungen, wie ich dich jetzt sie auferlegt habe, kann niemand die richtige Antwort finden. Nicht, weil das schwach ist von dir, nicht, weil du das nicht kannst, nicht, weil du so schlecht war und sondern nur, weil es technisch nicht möglich ist, hirntechnisch nicht möglich, unter solchen Bedingungen die richtige Antwort zu liefern. Zumal es diesmal nur eine ist, aber von vielen Problemen gibt es viele Antworten, worüber man nachdenken müsste und so weiter. Und ich weiß nicht, ob du siehst, ach, welche
eine Erleichterung. Aber das Schulsystem, Prüfungssituation, die ist nur so.
Ich sage nichts.
Kein Kommentar.
Deshalb gibt's kein ja Kommentar. Stell dir vor, jetzt wo wir das jetzt so beleuchtet haben, könnten wir uns trotzdem, und das ist keine Kritik, das ist nur eine Vorstellung von etwas, das es nicht gibt. Aber stell dir vor, wir würden etwas total Absurdes zusammenstellen. Zum Beispiel, dass man Menschen, die so verschiedenartig sind, zusammenbringen würde und sie konfrontieren würde mit demselben Thema, dass die einen interessiert, die anderen nicht und so weiter. Und man würde sie dazu bringen wollen, etwas zu tun, wofür wir nicht gemacht sind, nämlich, dass sie diese Dinge auswendig lernen, weißt du, was schon nicht funktioniert. Aber ob sie diese Dinge, die sie nicht speichern können, gespeichert haben oder nicht, um das zu wissen, ob sie das gemacht haben oder nicht, würden wir dann irgendwie ein System organisieren, wo wir sie in eine Situation bringen, zum Beispiel eine Prüfsituation bringen, wo ihr präfrontaler Kortex dann auch auf den Boden fallen würde. Stell dir vor, wenn so ein System existieren würde und man würde noch Kinder dahin schicken, dass wir sowas, also ich, zum Glück ist das jetzt eine Fiktion und zum Glück sind wir alle Menschen so aufmerksam auf das Menschliche und das Kindliche, dass wir niemals so etwas erstens erfinden würden und zweitens aufrechterhalten würden.
Gut gesagt. Also ich hoffe, wir hören jetzt ganz viele vom Bildungssystem zu. Das schicken wir gleich im Bundesministerium für Bildung. Das ist nämlich schon, also wenn du das so erklärst, ist es schon Wahnsinn, oder?
Es ist nicht, weil ich es erkläre.
So geprägt und dann gehst du in die Welt und dann sollst du ja deinen Anteil in die Welt bringen und das kann ja gar nicht funktionieren.
Nee, du weißt nicht einmal, wer du bist. Du weißt nur, was man von dir denkt. Das ist ja das Unglaubliche. Und so spazieren wir alle rum. Wir sind nicht, wer wir sind. Wir wissen nur, was die anderen über uns denken.
Genau. Also ich sage immer, die meisten wissen wenigstens, was sie nicht wollen, aber die wissen alle nicht, was sie wollen.
Aber stell dir vor, wir wissen nicht, wer wir sind. Wir wissen nur, was die anderen denken, was wir sind.
Also das alleine schon, der Satz, den musst du erstmal echt runterschlucken.
Ja. Und wir sind so geworden, wie man uns gesehen hat. Mhm. Und noch heute sind wir uns so...
Ja, das ist momentan das Krasseste. Also momentan ist ja so eine Situation, also ich habe ja ganz viele Eltern, die mittlerweile echt verzweifeln. Also die einen Kinder, also es gibt ja zwei Arten immer, also wir haben immer zwei Extreme. Die einen schreien jetzt, juhu, ich darf wieder in die Schule, soziale Kontakte, ne? Endlich meine ganzen Freunde wieder. Ja. Gibt's angeblich, aber ich höre eher so, ich kriege mein
Kind aber in die soziale
Schule, ich mache die Hausaufgaben nicht, ich habe jeden Tag Stress zu Hause, ich nehme dem Kind schon alles weg, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Also ich sehe eher diese Variante. Wie siehst denn du das da momentan? Also ich finde ja gerade momentan die Kinder mit dem ganzen Schulsystem, Bildungssystem, allein schon Studium, das ist ja Wahnsinn, was da gerade abgeht. Ja, also das ist ja... Also null Freude vom Lernen. Also ich sehe es zum Beispiel fast nur so. Also ich höre fast, ich würde mal sagen, über 90% nur so. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. 14-Jährige, 12-Jährige. Egal ob Bub oder Mädchen, spielt keine Rolle. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich kriege den oder die nicht mehr motiviert, Hausaufgaben zu machen. Ich habe jeden Tag Stress zu Hause. Bockig, zickig, keine Ahnung was. Es ist immer das böse Kind, was er nicht lernen will. Ja. Wie würdest du da jetzt an den Eltern, weil ich würde wetten, das schauen sich viele an. Was würdest du denen mitgeben? Wie sollen sie jetzt wie sollen sie ihre Kinder jetzt gerade in der Situation stärken? Dass die wieder Lust kriegen, sich was zu lernen.
Nein, das schafft niemand. Mhm. Also du schaffst niemanden, etwas anzunehmen und mit Freude anzunehmen, das einem nicht gefällt. Das geht einfach nicht.
Von außen halt, geht nicht.
Nee.
Ja,
und auch dann müssen nicht zu viele Vorhänge und Wolken davor hängen, damit wir es überhaupt sehen. Aber erstens, die Besten unter uns sehen wir immer als die Kranken oder die Schlechten. Und das ist ja merkwürdig. Weißt du, die Kinder, die so resistent sind, die Kinder, die so treu zu sich bleiben wollen, und die unseren ganzen Bemühungen, sie so zu werden zu lassen, wie wir sie sehen, eben widerstehen. Also no pasaran. Die sehen wir dann als problematisch. Statt vor ihnen zu knien und zu sagen, Mensch, wie stark bist du. Trotz all dem, was uns gleich nach der Geburt, was uns dazu bringt, an uns selbst zu zweifeln, bist du nur auch so stark, dass du sagen kannst, Entschuldigung, wenn es mich nicht interessiert, lerne ich es nicht. Was ja pure Aufrichtigkeit ist, das ist einfach unglaublich aufrichtig. Einfach unglaublich ehrlich. Das denken doch alle. Das denken alle wir. Wenn es mich nicht interessiert, kotzt mich eigentlich an. Wofür soll ich das lernen? Vielleicht ist es mir eines Tages nützlich, aber dann kann ich es dann lernen. Nicht wahr? Was soll ich mir jetzt das antun? Ich habe Besseres zu tun. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich möchte mich dem widmen, was mich wirklich interessiert. Und jetzt kommt ein noch wichtigerer Begriff, dem ich ein ganzes Buch gewidmet habe, nämlich die Begeisterung. Die Begeisterung ist unser angeborener Zustand, ist eigentlich der Zustand, der uns Flügel verleiht und uns erlaubt, Berge zu versetzen, regelrecht. Ja? Und bei fehlender Begeisterung, dann weiß man halt eben nicht mehr, wohin. Und die Kinder aber, die brav sind und konform werden und, weißt du, und sich in die Form pressen lassen und so weiter, die ich jetzt eigentlich für die, also das sind diejenigen, für die ich mir Sorgen machen würde, die sehen wir als die guten Braven. Allein der Satz brav, weißt du, und meistens auch noch mit der Gestik dazu, weißt du, ich fahre dir übers Haar, wie findest du das, Monika? Ich fahre dir das so, weißt du, ich in meinem Alter, du in deinem, weißt du, und die sagt, Mensch, Moni, weißt du, schon, damit ich dich wirklich verletze, sage ich dir mal deinen ganzen Vornamen. Ach, die ist aber süß, ja? Die ist brav.
Ich
hoffe es.
Viel schlimmer. Also du hast es gerade echt angesprochen, diese Verniedlichung der Namen, diese Abkürzung der Namen, ich finde das so furchtbar. Also allein schon die Intention, dass du das jetzt auch so dargestellt hast, also ich spreche deinen Namen nicht konkret aus. Das ist wirklich was, wenn kleine Kinder Moni sagen statt Monika, weil das K kriegen sie manchmal nur nicht so hin, ist ja okay. Aber Erwachsene, die mich nicht einmal kennen und ich komme da als Geschäftsfrau, die sagen Moni zu mir.
Ohne weil du eine Frau bist. Gewiss Männer.
Alles zusammen, gewiss
Männer machen das. Das machen nur Männer. Weißt du, die müssen, wenn du als Geschäftsfrau kommst und irgendwie sie sehr gefährdest, müssen sie irgendwo finden, wo sie dich von Anfang an reduzieren können. Und da sie dir nicht übers Haar fahren können, weil du wahrscheinlich heutzutage ausrufen würdest wie ein waldvoller Affen, wie mein lieber Werni sagt, was ich sehr hoffe, dann finden sie eine andere Art und Weise, dich wieder zu verkleinern. Moni, oh, wie hübsch. Aber allein das, ach, die ist so brav. Weißt du, was bedeutet dieses Bravs?
Das zieht sich bei mir alles zusammen.
Na, bei allen Kindern auch, weißt du, und das ist übrigens, also wenn wir schon dabei, vergessen wir nur nicht, na, brav, ich komme gleich da. Aber du musst dir vorstellen, was das bedeutet. Die Hirnforschung hat inzwischen bewiesen, dass das Schlimmste, was uns passieren kann, das Gefühl der Ausgrenzung ist. Das ist das Schlimmste, was wir empfinden können, die Ausgrenzung. Weißt du? Wir wollen irgendwie dazugehören und man sagt uns, du gehörst nicht dazu. Schon in der Frage, wie alt bist du, Moni, ist eigentlich die erste Doppelte in diesem Fall, du nennst es Verniedlichung, ich nenne es Verkürzung und Diskriminierung. Ich verkürze dich, also du bist noch nicht ganz. Also als Kind noch nicht, als Frau eh nicht. Na, aber also du bist ja nicht so stark wie ein Mann, das weißt du doch. Und ich beweise es dir, indem ich zu Moni sage, oder? Weißt du doch. Wissen doch alle schon immer. Patriarchat ist der Ursprung aller Übel dieser Erde. So, aber wir sind nicht bei dem. Oh doch, wir sind bei dem. Dass jemand sich erlaubt, über das Haar und das Gesicht eines Kindes zu fahren, kommt vom Patriarchat, ob ihr es mir glaubt oder nicht. Wir können zurückspulen, wenn ihr wollt, und dann werdet ihr sehen. Gut. Wenn ich dich frage, wie alt du bist, ich weiß gar nicht, ob du bemerkst, wie diskriminierend das ist. Wie diskriminierend das ist, wenn ich dich nach deinem Alter frage, wirst du gleich bemerken, indem ich dir eine kleine Szene ganz kurz vorspiele. Nämlich Dame zu Mädchen. Hi. Oh, wie heißt denn du? Monika? Ach, Monika. Und Moni, sag mir, wie alt bist du? Ich bin 4. Und wie alt bist du, Madame? Oh, das ist eine Frage, die man einer Dame nicht stellt. Was? Das heißt, es gibt Menschen, die sind zu würdig, dass man ihnen die Frage stellt. Und andere, die sind noch nicht würdig genug, also kann man die Frage stellen. Shit, das ist eine Diskriminierung. Weißt du, du gehörst noch nicht, kleine Moni, zu den Menschen dazu, die so weit sind, dass ich sie nicht mehr nach ihrem Alter frage. Alter
fragt, genau.
Das heißt, du bist am Rande. Du gehörst nicht dazu. Du bist ausgegrenzt. Und das schmerzt. Das ist von den schlimmsten Gefühlen, die wir überhaupt empfinden können. Weißt du? Allein dadurch. Und wenn ich dir übers Haar fahre, ist das Gleiche. Weil sie sehen, dass heutzutage die Männer das dir Frau nicht antun. Oder sonst passiert etwas, oder? Oder weißt du, wenn du zu irgendeinem Kunden gehst oder ein Firmenchef, du sagst, oh, der ist aber süß. Ja. Naja, hat ganz viel Geld verdient. Ja. Wie sind sie da hingekommen? Ja, brav, brav ist da gewesen. Schon ein ganzes Leben, oder? Machst du nicht!
Das stimmt, ja.
Und jedes Mal, wo wir Kinder anders behandeln, als wir Erwachsene behandeln würden, übrigens und umgekehrt, dann ist das eine Diskriminierung und die schmerzt. Die gibt dir als Kind das Gefühl, Mensch, wann bin ich endlich so groß? Und dass man groß werden muss, ist in Ordnung. Dass man aber die Kindheit verlassen muss, um respektiert zu werden, das nicht. Und dass man sich wünscht, aus der Kindheit herauszuwachsen, um respektiert zu werden, das ist nicht korrekt. Das ist nicht in Ordnung. Und wenn ich sehe, dass du brav bist, dann eigentlich sage ich nur, dass ich sehe, dass du unsichtbar bist. Weil sobald du sichtbar bist, bist du verhaltensauffällig. War dir noch nie aufgefallen, oder? Also je unsichtbarer du bist, umso mehr Anerkennung bekommst du von mir. Die ist so brav, ich habe vergessen, dass sie da ist. Ich weiß nicht, ob ihr bis heute diesen Satz so beleuchtet hattet wie jetzt.
Bin ich jetzt echt froh, dass ich nie so brav war.
Eben! Und bist du nicht brav? Sollte man vor dir knien und sagen, Mensch, die ist so stark. Die bewahrt sich noch das Beste in uns Menschen. Die ist diejenige, die schützt und hütet unsere Potenziale. Und statt, dass wir vor diesen Krisenkindern knien und anerkennen, wie stark sie sind, dann sind sie autistisch. Also ein großes Lieblingsding der Erwachsenen ist neuerdings ADHS.
Ja, ich, genau.
Und Lerndings und Lernjenes und Diesdings und Diesjenes und so weiter und so fort. Menschenskinder, wie wir das alles verkehrt beleuchten. Das sind die Kinder, die dir sagen, tut mir leid, hab null Bock. Was ihr mir da beibringen wollt, interessiert mich nicht. Würde man sie fragen, was interessiert dich, was begeistert dich, da wäre man plötzlich erstaunt, wie die Augen funkeln. Aber das Problem ist, dass wenn du das wirklich aufrichtig fragst, das Kind fragst, also was begeistert dich, dann musst du gefasst sein. Eventuell kommt Müllmann. Mhm. Und nicht Mathematiker.
Ja, das Beispiel hast du mal gebracht mit so Begeisterung, wenn man eben Müllmann mit diesem lauten Auto und Gestank und so weiter, aber wenn es einen begeistert, begeistert es einen. Ne?
Vielleicht kommt Fensterputzer statt Anwalt. Und dann, wenn du aber denkst, oh, mein Kind will Fensterputzer werden und eben nicht Mathematiker, dann merkt das dein Kind und wagt es eigentlich gar nicht zu sagen, dass es Müllmann werden wollte. Und statt dass wir Genies heranbilden, weißt du, dass wir die Menschen zu der Genialität kommen lassen, zu der alle Menschen kommen, die ihrer Begeisterung folgen können, dann machen wir daraus kleine arme Dinge, die einfach nur ein Bewusstsein haben, die nur eines können, sie können ganz gut beurteilen, wie schlecht sie sind.
Genau. Es ist wie wenn du einen Elefant sagst, er soll auf den Baum klettern. Das klassische
ja, oder
Bild.
Ein,
ne?
Ja, so. Das klassische Bild.
Das funktioniert einfach nicht. Aber genau das ist es.
Also wenn das man ist aber schade, weil der Elefant kann ganz viele Dinge und der Fisch auch, nur nicht im selben Element. Die Frage ist, was ist dein Element? Nicht deine Mittelmäßigkeit inmitten der Mäßigkeit, Mittelmäßigkeit anderer.
Vor allem, die kommen dann als erwachsener Mensch zu jemandem wie dir oder mir. Und auf einmal heißt es ja, Sichtbarkeit, du darfst dich zeigen, du sollst dich zeigen, wenn du mit deinem Herzensthema in die Welt rausgehen willst. Und auf einmal haben die aber auch keinen blassen Schimmer, wie sie das machen wollen, genau aus diesem Grund.
Das Gute ist,
wenn du klein denkst, also unterbewusst, bewusst, wie auch immer, das hast du trotzdem in dir. Das heißt, du bist es ja gar nicht wert, dass man dich sieht, weil du musst ja brav und anständig sein. Ne?
Genau.
Und auf einmal sollst du auffallen, auf einmal sollst du ein bisschen verrückt sein, auf einmal darfst du was anderes machen wie alle anderen und auf einmal geht es ja gar nicht. Woher sollen sie es denn nehmen? Ne?
Das Gute ist, dass diese Begeisterung, diese Kraft, diese Energie in uns, die uns dazu bringt, also all die Geschichten, die wir mögen von Menschen, die wir bewundern, sind Geschichten von Menschen, die Schwierigkeiten hatten, die große Momente der Verzweiflung hatten, die große Momente des Zweifels hatten, die Niederlage und alles erlebt haben und trotzdem immer wieder aufgestanden sind und weitergelaufen sind in die Richtung dessen, was sie begeistert hat, nicht wahr? Und das sind begeisterte Menschen. Das sind alle begeisterte Menschen. Also wir wissen den Wert der Begeisterung. Wir wissen, dass die Begeisterung uns zu allem fähig macht. Und wir wissen auch, dass begeisterte Kinder alle Türen, also dass keine Tür geschlossen bleibt vor einem begeisterten Kind. Ich sage immer, dass ein begeistertes Kind, das verbiegt Zeit, Raum und Schicksal. Weißt du, das ist wie ein Gewicht auf der Fläche des Schicksals. Und dann laufen einfach die Leute und die Ereignisse dann plötzlich zusammen um dieses Kind herum, um das zu ermöglichen, was die Begeisterung erweckt hat überhaupt. Und wir werden, es gibt eine Akkretion, es kommen immer mehr Informationsfetzen, die zusammenkommen, eine Kompetenz, die wächst und so weiter und so fort. Diese Begeisterung. Das heißt, das, was dich wirklich genial macht und nützlich für die Welt, das ist immer in dir. Das ist nichts, das wir machen können, das ist nichts, das wir künstlich bewirken können. Es gibt keine Spritze, weil man weiß, die Begeisterung löst hier das sind die Neurotransmitters, ne? Das sind die neuroplastischen Botenstoffe. Das sind die Botenstoffe, die in unserem Gehirn was bewirken, nämlich die kommen und stärken die kleinen Wege, damit diese Wege einmal zu Autobahnen werden, nicht wahr? Und, genau. Und diese Botenstoffe, die werden erst ausgeschüttet, die werden erst generiert, wenn wir uns wirklich begeistern. Also wenn man versucht, uns für etwas zu begeistern, das uns nicht interessiert, werden sie nicht ausgelöst. Und wenn ich dir sage, dass du dich begeistern solltest, werden sie auch nicht ausgelöst. Nicht wahr? Und das muss eben, wie gesagt, intrinsisch kommen. Und das Ding ist, dass unsere angeborene Menge an Begeisterung, die ist immer in uns. Die ist wie ein innerer See, den wir aber nicht mehr sehen. So verdeckt ist er von den Erwartungen und Auflagen und Präferenzen dieser Welt, die denkt, dass eben Mathe wichtiger ist als Tanzen und Kochen. Nicht wahr? Mhm. Und aber ein Gespräch wie dieses. Und das ist ja das Erfreuliche und deshalb danke ich an dieser Stelle schon wieder für die Gelegenheit. Ein Gespräch wie dieses, das kann man nicht vergessen, denn es gibt Informationen, die einmal gehört, nicht mehr verschwinden. Mhm. Und die führen dazu, dass innerhalb dieses Gesprächs ist absolut unvermeidlich gewesen, dass der Mensch, der zugehört hat, eine Ecke von diesem Vorhang gelüftet hat und dahinter geguckt hat und gesehen hat, diese innere Landschaft der Begeisterung, die wir alle kennen. Und wenn man sie einmal erblickt hat, macht es etwas mit einem, macht es etwas mit einer. Was es macht, wissen wir nicht, aber man kann so einen Prozess nicht mehr bremsen. Mhm. Und das ist sehr erfreulich.
Genau.
Und das ist
momentan ganz schön viel.
Ja. Und auch noch etwas, ich wollte sagen, dass es ohne Mühe passiert. Und dann wollte ich noch einmal einen Mythos oder einer Legende den Garaus machen, nämlich wir haben wirklich als Gesellschaft einen Kult der Mühe entwickelt. Also wir sagen, Mühe geil. Du musst dich abmühen, weißt du? Ohne Mühe kein Preis. Ohne Fleisch kein Preis. Ohne Fleiß.
Genau, es darf nichts leicht gehen. Leicht ist.
Nee, leicht ist verdächtig. Leicht ist verdächtig. Es ist ein Kinderspiel, ist schlecht, oder? Mhm. Dabei würde man bemerken, dass Kinder im Spiel eben Dinge bewältigen, die Erwachsene nicht machen würden. Weißt du, eine Treppe hochzugehen, dessen Stufen größer sind als die eigenen Beine, das tut kein Erwachsener, aber die Kinder tun es im Spielen. Und das ist ein anderes meiner Themen, das Spielen, auch ein ganzes Buch diesem Thema gewidmet, aber das ist nochmals ein anderes. Nein, dem Patriarchat werde ich kein Buch widmen, nein, nein, nein. Nein, da sträubt sich alles. Nein, ein Buch werde ich dem Vertrauen widmen, aber jetzt das Aktuelle ist dieses. Mensch, wo war ich? Jetzt habe ich mich verloren, unterwegs vor lauter Witzen. Spielen, also, Mühe.
Spielen, Mühe, ja, also kleine Kinder erreichen viel mehr, was wir als Erwachsene nicht einmal mehr ausprobieren würden.
Ich sage nur,
genau das ist es. An was liegt es? Also, da würde ich dir gerne noch mal eine Frage stellen. Und zwar, da fällt mir gerade ein, dass ganz viele momentan die jüngeren Menschen, Kinder oder Jugendlichen, ja, noch so Teenager, dass die immer wieder was anfangen und dann wieder aufhören. Also gerade so das Thema Schule, Ausbildung, also der Klassiker, oder sie probieren ein Instrument aus, dann wieder nicht, dann hören sie wieder auf, dann machen sie wieder das und dann machen sie wieder das. Und das wird ja in der Gesellschaft jetzt nicht ganz so gefeiert, würde ich mal sagen, ja.
Also,
ich würde eher sagen, das ist neugierig, das Kind. Das probiert wenigstens aus.
Oder, Moment. Darf ich zuerst das mit der Mühe beenden? Entschuldige, ich vergesse gerne, das jetzt gerne. Nicht. Aber nur ich sagte, wir haben diesen Kult der Mühe entwickeln müssen, damit wir die Mühe überhaupt annehmen. Weil auf natürliche Weise, so wie die Kinder, vermeiden wir die Mühe, nicht die Anstrengung. Zum Glück haben wir auf Deutsch diese beiden Begriffe, die ja sehr unterschiedlich sind. Die Mühe ist etwas, das, also für dieselbe Menge Arbeit empfindest du entweder Mühe oder Anstrengung. Mhm. Mühe ist mühsam. Das ist, wenn du es nicht willst und machen musst. Mhm. Anstrengung ist, wenn du genau weißt, dass wenn du jetzt noch so lange Tennis spielst, morgen bist du voller Muskelkater, aber du tust es trotzdem, weil das ist der große Unterschied. So, wir mussten den Kult der Mühe, also der empfundenen Mühe, entwickeln, um annehmbar zu machen, dass die Dinge, die uns nicht interessieren, uns keinen Spaß machen. Das ist so simpel. Weißt du, wir haben einen Kult der Mühe entwickeln müssen als Gesellschaft ab dem Moment, wo wir der individuellen Begeisterung den Rücken gekehrt haben. Weil ohne Begeisterung kostet alles Mühe. Also weil wir uns die Begeisterung abgetrieben haben, mussten wir sagen, geil ist die Mühe. Und korrekt ist es nicht, denn so sehen es die Kinder nicht. Und die ganze Natur sieht es so nicht. Die Natur sucht immer den geringeren Widerstand. Macht dir das zum Prinzip. Es muss leicht gehen. Es nicht leicht geht, falscher Weg. Falsche Begeisterung. Nicht ganz ehrlich gewesen. Nicht ganz, ganz. So. Und jetzt diese Kinder und Jugendlichen. Also Moment, es gibt also Menschen, zuoberst die Männer, und dann kommen die Frauen und dann kommen verschiedene Nuancen, die vom Säugling bis zum Teenager führen. Und ist das alles so abgestuft? Ist das eine Hierarchie? Könnte das ein Ganzes sein, das man so abgestuft nicht sehen müsste? Gibt es eigentlich so viel Unterschiede zwischen einem Senioren und einem Nicht-Senioren und zwischen einem 12-Jährigen und einem 20-Jährigen? Sind das eventuell künstliche Dreh- und Angelpunkte, die aber keine wahre Wirklichkeit besitzen? Wenn du mich Kind fragst, sage ich dir, Kind, du weißt doch, du und ich, wir wissen, das ist eine Erfindung der Erwachsenen. Das gibt's doch alles nicht. Es gibt nur Verschiedenartigkeit in allen Richtungen und Alter ist einer dieser Verschiedenartigkeit, aber eine Rolle spielt es nicht. Und jetzt zu sagen, die Kinder tun dies, ne, weißt du? Die Kinder tun dies und jenes, die Kinder brauchen dies und jenes. Es gibt sogar Menschen, die Bücher schreiben, wo sie sagen, die gute Maria Montessori schreibt, Menschen und Kinder. Mhm. Das ist sehr merkwürdig. Gut. Ja. Das Ding ist, wir haben unsere Kinder so verwirrt. Weißt du, sie begeistern sich für etwas und wir sagen ihnen, nein, bitte, spiel jetzt nicht weiter, sondern lerne, was sie nicht verstehen können, weil Spielen und Lernen für die Kinder das Gleiche sind. Also sie wissen eigentlich, weil es ist ja spannend, ich sprach vorher von den emotionalen Zentren, nicht wahr? Und wenn sie nicht aktiv sind, kannst du nichts lernen. Wie aktiviert man die emotionalen Zentren, ist die erste Frage, die sich alle Eltern jetzt stellen und auch alle Lehrerinnen und alle Lehrer. Weißt du, wenn man wüsste, wie man diese emotionalen Zentren aktiviert, dann wäre es doch geil. Das wäre toll. Weißt du, da müsste man nur auf den Knopf drücken und dann die richtigen Stoffe einspritzen und schon wären die Menschen dann lernfähig. Das geht leider gar nicht. Mhm. Und es gibt auch keine Tätigkeit, weißt du, du kannst machen, was du willst, nichts wird deine emotionalen Zentren wecken, wenn sie nicht wollen. Es gibt eine einzige Tätigkeit, die emotionalen Zentren gleich aktiviert, das ist Spielen. Und lustigerweise ist das, was die Kinder tun würden, wenn wir sie nicht unterbrechen würden. Weißt du? Aber wir unterbrechen sie und wir sagen ihnen, sie sollten jetzt lernen. Und sie verstehen das nicht, aber die sind loyal, die machen, was wir sagen, weißt du, weil sie so sein wollen wie wir und weil sie uns gefallen müssen, um überhaupt zu überleben. Mhm. Wenn sie uns nicht gefallen, überleben sie nicht.
Das ist ja auch oft ein Beispiel, wenn jüngere Geschwister nebenbei spielen. Also ich hatte selber so ein Beispiel. Ich bin mit dem Schulkind über Hausaufgaben gesessen und habe ihm halt das erklärt und dann haben wir halt das gemalt, Buchstaben und 1+1. Und der Kleine, der 2 Jahre jünger ist, hat nebenbei irgendwie gespielt mit seinen Autos und der hat schneller die Antwort gegeben wie der Große.
Natürlich.
Der hat das einfach gehört und der plappert einfach so vor sich hin und ich drehe mich dann irgendwann um so, hä, was war das jetzt?
Und weißt du, was du denkst? Du denkst, Mensch, der Große ist wirklich schlecht und der Kleine ist wirklich gut.
Naja, okay, so direkt nicht, aber das war halt einfach immer...
Doch, das ist...
Der Große plagt sich und der Kleine macht es von alleine.
Und du denkst, das ist die Fähigkeit des Kindes, die unterschiedlich ist. Das ist nur die Lage.
Ja.
So, und dann haben wir unsere Kinder so verwirrt, dass sie nicht einmal mehr die Frage beantworten können, was begeistert dich? Das habe ich gemacht in Österreich mit Jugendlichen, eine ganze Bande. Und ich habe ihnen von der Begeisterung und von allem das erzählt und da fühlen sie sich irgendwie dann endlich irgendwie verstanden. Mhm. Und dann fragst du sie, und was begeistert dich? Und der Kerl, der, weißt du, so sitzt seit einer Stunde und eigentlich so. Und du fragst ihn, was ihn begeistert und er sagt dir, Moment, die Frage hat mir noch niemand gestellt, muss drüber nachdenken. Mhm. Gut, mindestens wurde es ja einmal gestellt. Und dann, was machen sie dann? Die gehen hinaus und es fehlt ihnen das Gefühl, das sie als kleine Kinder hatten. Und es ist ein grundlegendes Gefühl. Das ist das Gefühl, ich gehe in die weite Welt hinaus, die Welt verändert mich, ich aber verändere die Welt. Das ist die Gestaltbarkeit der Welt. Das ist eine der Säulen der Salutogenese. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, ein anderes Thema.
Ich will keine Fortsetzung machen, André. Thema.
So, und dieses Gefühl, ich gehe in die Welt und die Welt verändert mich, ja, und ich verändere die Welt, das geht uns verloren. Wir haben das Gefühl vom Gegenteil, nämlich egal, was ich tue, es verändert sich ja nichts. Weißt du, das ist das Schlimme. Mhm. Ja, solange wir tun, was uns nicht begeistert, verändert sich auch gar nichts. Sobald wir tun, was uns begeistert, schon fängt das die ganze Welt zu verändern, weißt du? Mhm. Und dann... Wir denken, dass wir unseren Kindern ein breit gefächertes Angebot, weißt du, vor die Füße legen. Das stimmt überhaupt nicht. Das sind nur ein paar Elemente, die wir ausgesucht haben und von denen wir denken, dass sie wertvoll sind. Und dann soll sich das Kind da frei nehmen, was es begeistert. Mhm. Dann probieren sie halt ein wenig Musik, dann probieren sie halt ein wenig Klavier, ein wenig Schlagzeug, ein wenig Tennis, ein wenig Fußball. Aber die Frage, was begeistert dich, müsste man eigentlich gar nicht stellen. Man müsste nur diesem Kind sagen, schlaf aus. Mhm. Schlaf aus. Es kommt schon. Und dann würde das Kind endlich ausschlafen. Und ziemlich bald darauf, und das war das Geniale in der Krisen-Corona-Lockdown-Zeit, nämlich, dass die Eltern keine andere Wahl hatten, als ihren Kindern ein ganz klein wenig mehr zu vertrauen als bisher. Mhm. Dazu denken, die können nichts, wenn ich nichts tue, haben sie gedacht, sie werden was können müssen, wenn ich nichts tue, weil ich mehr nichts tun kann. Mhm. Und siehe da, die Kinder haben getan. Mhm. Es ist kein Chaos entstanden, sondern es sind Rhythmen und Rituale entstanden.
Genau, und die waren ja alle überrascht, wo ich mir gedacht habe, ja, das wundert mich gar nicht.
Nee, aber das fand ich ja ganz toll, dass die Leute plötzlich bemerkt haben, ach, eigentlich könnte man dem Kind viel mehr vertrauen. Eigentlich haben sie dann endlich eingesehen, dass Kinder alles lernen und alles werden können, was der Mensch lernen und werden kann, vorausgesetzt, sie sind ein wenig sich selbst treu. Mhm. Und das erstaunt mich nicht, dass die Jugendlichen suchen und nicht finden, aber weil sie dort suchen, wofür sie nichts ist. Weil das, was sie wirklich wollen, brauchen sie nicht suchen. Also sie gehen dem entgegen. Aber sie brauchen dazu endlich Entspannung. Du kannst das, was dich begeistert, nicht herausfinden, wenn es all diese Werteskalas und allerlei gibt, die dich umgeben und an denen du ständig gemessen wirst. Mhm. Aber manche wissen es, wagen es nicht zu sagen.
Mhm. Aber noch ein bisschen zu viel, ne?
Wie meinst du zu viel?
Also zu viele wagen es eben nicht.
Ah, die meisten.
Zu viele sind in ihren
man hat ihnen gesagt,
Strukturen also gefangen. Ne? Also die brechen noch nicht aus. Ne? Das sind leider noch ein bisschen.
Weil sie sich selbst so sehen, wie sie als Kind gesehen worden sind. Und jetzt kommt vielleicht die große Lösung, nämlich vielleicht bekommen sie eines Tages Kinder, diese Menschen. Und dann haben sie die Möglichkeit, statt ihrem Kind zu sagen, was sie ein Leben lang gehört bekommen haben, nämlich Kind, ich hätte dich lieber, wenn du anders wärst, als du bist, wenn du dich mehr auf bemühen würdest, anstrengen würdest, also wenn du dein Zimmer besser aufräumen würdest, deine Hausaufgaben besser machen würdest, wenn du besser in der Schule wärst, wenn du mir im Haushalt mehr helfen würdest und all diese Aber, weißt du, ich habe dich lieb, aber das ist keine bedingungslose Liebe. Bedingungslose Liebe gibt es nur gepaart mit bedingungslosem Vertrauen und das bedingungslose Vertrauen ist, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und sagst du das ehrlich einmal deinem Kind, sagst du es allen Kindern dieser Welt. Das braucht nicht einmal das eigene Kind sein. Begegne einem Kind, lass dich berühren von seinen unglaublichen Fähigkeiten und Potenzialen und Loyalitäten und Energie und Begeisterungsfähigkeit. Lass dich einfach berühren. Mhm. Und lass aus dir heraus im nonverbalen Bereich der Sprache, lass aus dir heraus dieses Ich hab dich lieb, weil du so bist, herausquillen. Und plötzlich sagst du es allen Kindern dieser Welt, denn du kannst es nicht einem Kind nur sagen, du sagst es allen Kindern dieser Welt. Und plötzlich landet diese Aussage endlich auch in dir, bei diesem verletzten Kind in dir, das ein Leben lang diesen Satz nicht gehört und sich danach gesehnt hatte. Mhm. Und das kann die Welt verändern. Ich kann metaphorisch etwas, wenn du magst, zum Schluss nehmen. Nämlich, stell dir vor, das Leben unserer Kinder. Unser Leben. Wir sind in einem Dauerzustand der Krise. Und Krise führen zu was Neuem. Ja, Krise führen zu neuen Lösungen und so weiter. Krisen sind aber nicht angenehm. Ich weiß, sie sind unvermeidlich, aber so viele könnten wir vermeiden. Und trotzdem, weil die können zu was Neuem führen, sie können aber auch zu Suizid und zu Depressionen führen, die Krisen. Das heißt, nichts dagegen, weißt du? Aber eigentlich bräuchten wir das alles nicht, wenn wir den ganzen Druck, diesen Nicht-Zustand der persönlichen Krise, sondern diesen allgemeinen Krisezustand, in dem wir alle stecken, nämlich in dem wir unsere Kinder in einen Kessel stecken, ja, und den Deckel drüber zudrehen, und das Feuer der Erwartungen dann starten. Und der Dampfkochtopf ist geschlossen. Wir haben unsere eigenen Kinder da hineingesteckt. Wir haben den Deckel selbst geschlossen und das Feuer selbst angezündet. Und dann fängt an, ja, das Bild ist nicht angenehm, ist aber, unsere Erwartungen sind gleichzeitig das Feuer und das Gefäß. Und weil das Gefäß so geschlossen ist und weil das Feuer so brennt, fängt der Druck an zu steigen. Weißt du, und der Druck steigt. Weißt du, du musst gut sein, du musst brav sein. Du musst gut sein, du musst gut zuhören. Wenn du nicht gut zuhörst, dann wirst du nicht gut lernen. Wenn du nicht gut lernst, dann wirst du keine guten Noten haben. Und wenn du keine guten Noten hast, weißt du, dann wirst du kein gutes Studium machen können. Und wenn du kein
dann wird nichts aus dir.
Ja, und wenn du kein gutes Studium machen kannst, weißt du, dann wirst du keine guten Diplome haben. Und wenn du keine guten Diplome hast, dann wirst du keinen guten Job haben. Und wenn du keinen guten Job hast, dann wirst du kein Geld haben. Und wer kein Geld hat, ist nichts. Denn wer nichts hat, ist nichts. Weißt du, der Druck, der steigt ein Leben lang. Später wird man auch zu Eltern. Und da kommt noch der Druck, gute Eltern zu sein und die Verantwortung zu tragen für das Gelingen der eigenen Kinder und so weiter. Wir wollen alle, dass unsere Kinder glückliche Erwachsene werden, anstatt dass wir sie glückliche Kinder sein lassen und ihnen vorleben, was glückliche Eltern sind, lassen wir den Druck steigen, der Druck vom Kind, all das steigt und steigt und steigt und steigt und steigt und steigt. Mhm. Und der Vorschlag hier, wir nehmen diesen Deckel weg. Ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Mhm.
Aber genau das ist es. Also ich habe zum Beispiel wirklich, zwei komplett verschiedene Charaktere und einer, der ist sehr stabil innerlich und der war in der Schule schon, also Elternsprechtag war sehr abenteuerlich. Ich habe mir gedacht, so, was erwartet mich denn heute? Schauen wir mal. Also ich habe schon gewusst, da kommt immer irgendwas. Und der Kerle, der war so cool, der hat genau gewusst, wie der Faden läuft. Die haben dann immer so pädagogisch probiert, so, dass sich das Kind mal das andere, dass es erstmal Lob kriegt, ja, so. Und der ist voll hin in das Thema und er sagt, ja, ich weiß ja eh schon, was sie sagen wollen. Also, sie aber schon, der hat schon gesagt, wir brauchen gar nicht um den heißen Brei reden, weil ich weiß ja eh schon, was sie sagen. Und die Lehrerin, das weiß ich noch, die war so perplex und so. Und sie hat gesagt, ja, also, ihre ist echt speziell, jetzt sage ich, ja, ist meiner und ich habe ihn trotzdem lieb. Und erst recht, deshalb habe ich ihn noch mehr lieb, weil der war immer...
Weil das sind die Besten unter
uns. Am Abschluss hat er der hat den Saal zum Beben gebracht. Mit seiner Art, deshalb liebe ich mein Kind über alles sowieso. Und der Lehrer ist nachher zu mir gekommen und hat gesagt, Frau Fink, ich habe die ganzen Jahre nicht verstanden, was Sie gemeint haben. Jetzt weiß ich, was Sie gemeint haben. Dann sage ich, immerhin. Zum Abschluss. Ja, so, das sind aber nie die Einzelkandidaten. Das sind nie die Kinder, die nur Einzel schreiben. Es ist einfach so. Ich sage immer, die, wo im Endeffekt so in der Mitte rumschwimmen, so Dreier, 2,5, 3, also rein jetzt notentechnisch, was ja auch ein ganz krasses System ist, finde ich. Aber weil man muss ja immer auch beachten, unter welchen Umständen lernt ein Kind. Vielleicht hat es gerade eine Trennung hinter sich, vielleicht eine schwere Krankheit oder Todesfall in der Familie, Umzug. Da kommt noch so viel dazu und die kriegen trotzdem diesen ganzen Kram hin. Also, ja, dieses ganze System. Sie werden ja trotzdem irgendwo groß, ja, und versuchen trotzdem irgendwie sich zu entfalten. Und das finde ich so genial, dass so viel Potenzial in diesem Menschen trotz allem drumherum steckt, dass die trotzdem ihren Weg gehen und das fasziniert mich immer wieder aufs Neue.
Ja, das ist ein großes Glück für die Kinder, denen du begegnest. Mhm. Ja. Das kann man nur wünschen für alle der Kinder dieser Welt.
Was ist das, was du vorher gesagt hast? Ist das schon deine Vision? Oder was würdest du dir denn jetzt wünschen? Was ist so deine Vision, wenn es um... Weil du bist ja so der Freibildungsexperte. Du bist ja derjenige, der diese freie Bildung im Endeffekt... du referierst ja da total viel über dieses Thema. Was wäre jetzt deine Vision, wenn es um Bildung und Entwicklung der noch jüngeren Menschen geht bis hin zum Erwachsenen. Würdest du dir irgendwas wünschen?
Nee, ich würde mir das nicht erlauben. Weißt du, wenn ich eine Vision habe, dann möchte ich, dass sie verwirklicht wird. Und ich maße mir nicht an, das, was sowieso unmöglich ist, nämlich, dass meine Vision für alle passt. Mhm. Nein, das glaube ich nicht. Nein, mein Beruf ist es, Vertreter der Kinder zu sein, die Stimme der Kinder in die Welt zu tragen. Das ist, was ich heute gemacht habe. Mhm. Und mit der Hoffnung, dass es etwas bei den Menschen macht, bei den größeren Menschen macht. Das ist, ich habe keine Vision, ich erlaube mir keine zu haben, ich will eigentlich keine haben, ich will keine Vorstellung haben, so bin ich offen für das, was passieren wird, das sowieso anders sein wird, als ich es mir vorstelle, also spare ich mir die Mühe, mir das vorzustellen. Ich weiß, dass es einfach, dass die alte Haltung dem Kind und so mit dem Menschen gegenüber passé ist, dass sie vorbei ist, dass sie obsolet ist und dass was Neues her muss. Aber eigentlich die Menschen, die diese deine Frage mit irgendwelchen Tipp und Tricks und Visionen und Zukunftspläne und Ideen, wie man da hinkommen könnte und so weiter, ich glaube, dass es Scharlatane sind, denn das weiß doch niemand und das kann eigentlich niemand. Und das wäre auch nicht ehrlich, denn ich habe doch keine Ahnung, was für dich gilt, weißt du? Und ich habe keine Ahnung nach diesem Gespräch, was in den Menschen, die zugehört hat, jetzt geweckt wird. Und weißt du, und deshalb würde ich niemandem auferlegen wollen, was mich bewegt, was meine Überzeugungen sind und so weiter. Ich denke nur, dass es eine gewisse Menge von Informationen gibt, die es unsere Aufgabe ist, in die Welt, also unsere Aufgabe ist, dass diese Informationen unter die Leute kommen. Mhm. Und was die Leute dann damit machen, erlaube ich mir nicht, irgendwie vorzugestalten oder um mir vorzustellen, was das sein soll. Ich weiß nur, dass es die Welt verändern kann, denn es gibt Dinge, die man nicht mehr machen kann. Also über das den Kopf von einem Kind fahren, zum Beispiel mit der Hand und sagen, sie ist brav oder also wird wahrscheinlich niemand machen können, nachdem wir dieses Gespräch geführt haben, ohne mindestens einen Stich irgendwo zu fühlen, das erste Mal und das nächste Mal gar nicht mehr zu machen. Alleine dadurch hat sich sehr vieles verändert. Siehst du? Aber jeder und jeder wird das auf seine Weise entwickeln und deshalb werden wir jetzt eine Gesellschaft aus Individuen bauen, die ganz im Bewusstsein leben, dass sie voneinander abhängen und dass wir von allem abhängen und dass alles verbunden ist und zwar nicht philosophisch oder esoterisch gemeint, sondern wenn du dir denkst, dass alle Bäume und Pflanzen sich berühren über die Wurzeln, dann kannst du sehen, was das alleine das bedeutet. Und das ist eine große Sehnsucht. Die Sehnsucht nach mehr Solidarität, Symbiose und Synergie und so weiter ist unsere Grundsehnsucht, die Sehnsucht nach Verbundenheit, nämlich das, was uns wirklich autonom macht, ist die Verbundenheit. Das ist eine vorgeburtliche Erfahrung. All diese Sehnsucht, wenn sie freigesetzt wird, und sie kann eben nur freigesetzt werden, wenn gewisse Informationen im Umlauf sind, wie wir jetzt das bewirkt haben, dann entwickelt sich das alles in eine total spannende, jetzt nicht voraussehbare, nicht planbare, höchst erfreuliche Multirichtung.
Und deshalb, das ist gut gesagt, Multirichtung, das finde ich total. Ich finde es total faszinierend, wie du auch mit den Wörtern spielst und welche Begrifflichkeiten du dann nimmst. Ich finde es total genial.
Die sind alle wichtig, weißt du, die beleuchten alles auf eine Weise. Also die Idee ist ja, wenn man nun kommuniziert, dass es im Menschen gegenüber irgendwelche Bilder erweckt, die dann zu irgendeinem irgendwie tieferen oder besseren oder überhaupt Verständnis führen. Und dazu ist die Sprache tatsächlich ein unglaubliches Werkzeug und ja, und die Deutsche ganz besonders. So, nein, keine Vision, keine Hoffnung, keinen Wunsch, nur sehr viel Begeisterung, sehr viel Vertrauen und sehr viel Hoffnung. Und die gebe ich einfach euch weiter.
Dankeschön, das ist total genial. Ja, du hast natürlich noch viel mehr Themen auf Lager und vielleicht hast du ja noch irgendwann mal Lust und Zeit, dass wir nochmal das Gespräch fortsetzen, weil es gibt noch ein Thema, was ich jetzt sehr spannend finde, und zwar die Männer für morgen, also gerade auch diese ganze Evolutionsgeschichte, da hast du ja auch einiges zu sagen und das ist ein ganz spannendes Thema. Vielleicht hast du da mal Lust, wenn wir uns da mal drüber unterhalten. Würde mich extrem freuen und an alle, die zuschauen und zuhören, und jeder, der sich dadurch wieder inspirieren lässt, dass man vielleicht ein bisschen anders umgeht und nicht immer den Kopf streichelt. Und genau, ich finde es so genial, dass es heute zum Punkt kommen ist, weil das ist wirklich was, das empfinde ich schon lange so. Und ich habe immer gedacht, warum lassen das die anderen überhaupt zu? Das ist, ja, also ich mag auch zum Beispiel meine Kinder, ich nenne die beim Namen. Ich mag das nicht, wenn man die Namen abkürzt.
Ich kann es nicht haben.
Ich finde das furchtbar. Ja. Und vor allem, du hast ja auch zwei Söhne, die haben ja auch einen schönen Namen, Antonin und Benjamin. Ja? Ich habe einen Benedikt und einen Sascha. Und das sind schöne Namen und die darf man dann auch so aussprechen. Ne? Also Benjamin wird ja übrigens oft abgekürzt. Ich finde es furchtbar, dieses Benji, Benny, Ben, Benja, keine Ahnung, was es alles gibt. Ich finde es gruselig. Also ich finde, Namen haben ja auch was zu bedeuten. Und André ist ja auch ein schöner Name übrigens. Mein Jüngster heißt Sascha André.
Ach. Sehr schön.
Ja, der zweite Name von ihm ist André. Also ich finde den Namen sehr, sehr schön.
Die Namen, die meisten Namen, also Monika ist ein... Allein das also Aussprechen.
Früher habe ich ihn nicht mögen, aber mittlerweile mag ich ihn sehr.
Schau, das hat...
Melodie.
Ja, das ist so eine Wiener Patisserie, weißt du, Monika.
Monika.
Du hörst den Walzer dahinter, weißt du?
Genau. Also, ich liebe ja Walzer über alles, also von daher passt es ja ganz gut.
Dann mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
Okay, ja, sehr gerne. André, vielen herzlichen Dank
danke
für
dir.
Das Gespräch und ja, hat sehr viel gebracht. Ich nehme auch sehr, sehr viel mit und ich danke dir dafür, auch für deinen ganzen Einsatz und du bist ja international unterwegs, ne? Und ich wünsche dir da jetzt ganz viel Erfolg, dass du ganz viel diese Begeisterung in die Welt bringst. Noch mehr wie bisher.
Ich strenge mich an.
Gut. Vielen herzlichen Dank. Gell?
Danke dir für alles.
Alles
sehr
Gute
schön mit dir.
Und viel
sehr schön mit dir.
Erfolg mit deinen Büchern. Die und würde ich gerne auch dann unten alles verlinken. Ne?
Ja, und dann bei Gelegenheit würde ich mich auch freuen, dein Buch zu sehen.
Ja, sehr gerne.
Mach's. Ciao.